Ja, hier sind wir wieder. Wir haben ja gesagt, dass die Propheten, die zu der Zeit der Vernichtung Israels hauptsächlich die große Warnung brachten, waren Jeremia, Hesekiel und Daniel, hat das ganze Endzeitbild geschildert und dem Beispiel gegeben, für was wahre Heiligung eigentlich ist und was es bedeutet. Aber wir haben auch gesagt, dass die kleineren Propheten, so wie Haggai und Joel, eine ganz bestimmte Botschaft hatten, die das Bild vollkommen macht. Und so wollen wir ein bisschen über den Ruf zur Heiligung besprechen. Wieder unser Leittext. Es geht nämlich darum, wie Römer 12, Vers 2 sagt, dass wir in unserem Wesen verwandelt werden, damit wir Unterscheidungsvermögen entdecken, sodass wir wissen können und prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Darum geht die ganze Serie. Alles dreht sich um diesen Text. Und Gehorsam bringt Weisheit. So lesen wir im Buch Daniel. Ein Aufruf, die Gemeinde zu bauen. Und jetzt müssen wir genau lesen. Wer wird gerufen? Sind es nur die Prediger? Ist es nur die Leitung, die bestimmt, wer und was und wie? Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubbabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohenpriestern, folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscharen, dieses Volk sagt: Es ist noch nicht Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Es ist noch nicht Zeit. Hören wir das oft heutzutage, ja oder nein? Ich denke, wir hören es vielleicht zu oft. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und so spricht der Herr, der Herrscher: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Wir haben nicht die richtige Nahrung. Wir brauchen das feste Wort Gottes, Brot und Wein und das Kleid der Gerechtigkeit. Das ist, was wir nötig haben. Ein leeres Evangelium wird nie eine Änderung herbeibringen. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Jetzt das Haus heute, antitypisch, besteht aus lebendigen Steinen, die da eingebaut werden in den Tempel Gottes. Das können wir nur bauen durch Evangeliumverkündigung. Nur wenn wir die Botschaft raustragen in die Welt, die dreifache Engelsbotschaft, können wir erwarten, dass das Haus erbaut wird. Denn wo soll das Holz und die Steine und alles herkommen, wenn das lebendige Steine sind, wenn wir nicht predigen? Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es euch weg. Warum so, spricht der Herr Scharen? Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Wir sind so beschäftigt in unseren Dingen, dass das wichtigste Werk beiseite geschoben wird. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Wer soll bauen? Da hörten Zerubbabel, der Sohn Shealtils, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn. Also wir müssen als Gemeinschaft alle betätigt sein bei dieser Aufgabe. Das ist das Priestertum, das sind die Prediger, die Leitung, Zerubbabel, die Leitung, die Prediger und der ganze Überrest des Volkes haben gehört auf die Stimme ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte und das ganze Volk fürchtet sich vor dem Herrn. Ha, wie schön. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr, und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtils, des Statthalter von Juda, und den Geist Jeschuas, Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Immer wieder, immer wieder. Die Aufgabe gehört nicht einer kleinen Gruppe in der Gemeinde. Diese Aufgabe gehört jedem. Da muss die Leitung mitmachen. Da muss das Predigeramt mitmachen. Da muss das Volk mitmachen. Sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Dann lesen wir im Kapitel 2, wie die Bauleute eingestellt wurden. Am 21. Tag des 7. Monats ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Zerubbabel, dem Sohn Shealtils, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua und zum Sohn Josadaks, den hohen Priestern, und zu dem Überrest des Volkes. Glaubt ihr vielleicht, der Herr möchte uns was sagen, wenn er das wiederholt und wiederholt und wiederholt? Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Der Überrest, der sitzt ja in dieser Gemeinde. Und der Überrest besteht nicht nur aus Volk. Da sind Leitende in unserer Gemeinschaft, die diesen Weg gehen wollen. Da sind Prediger in dieser Gemeinschaft, die den Rücken gerade haben und diesen Weg gehen wollen. Da sind Mitglieder in dieser Gemeinschaft, die den Weg gehen wollen und mitbauen wollen. Diejenigen, die nicht bauen wollen, man kann sie nicht zwingen, aber der Herr macht einen Aufruf: Komm, bau. Und dann wird man nicht mehr das Geld in einen Sack mit Löchern stecken, aber man wird sehen, was wirklich passiert. Und dann schon wieder in Vers 4: Aber nun sei stark, Zerubbabel, spricht der Herr, auch Jeschua sei stark und alles Volk des Landes seid stark. Nie lässt er einen Bruchteil aus. Und immer wieder und wieder spricht er das gleiche Wort. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Schaden. Also dieser Überrest ist in dieser Gemeinschaft. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist sollte in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscharen: Noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Im Deutschen wird das Buch übersetzt: Das Leben Jesu. Im Englischen heißt das Buch The Desire of Ages. das Ersehnte aller Zeiten, der Ersehnte, the desire of ages, Christus. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Man muss so aufpassen, welche Bibel man liest. Wenn man die gute Nachricht Bibel hat, was für eine Katastrophe. Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Ist das nicht schrecklich? Wer ist weg? Wer ist weg? Der Ersehnte ist weg. Es geht nur um Geld. Was für ein armseliges Evangelium. Wer ist der Ersehnte aller Heidenvölker? Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. In Hagia 2, 8 und 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. War es herrlicher, das Haus? Nein, es war ein Schatten des vorigen Hauses. Ein Schatten. Kommentar von John Wesley über Haggai 2, Vers 7. Was haben die Reformatoren gelernt? Alle Nationen. Diese Vorhersage fand eine buchstäbliche Erfüllung an dem Sturz des persischen Königreichs durch die Griechen, den Bürgerkriegen und den Nachfolgern, Auseinandersetzungen unter den Nachfolgern Alexanders, der Ausweitung der römischen Macht durch die Unterwerfung ihrer Nachbarvölker sowie ihre Zwistigkeiten und herausgemachten Kriege. Das Ersehnte, Christus, ist das Ersehnenswerteste für alle Völker. Derjenige, der von allem ersehnt wurde, die sich ihres eigenen Elends bewusst waren und wussten, dass er alles hatte, um sie zu retten, der sowohl das Licht der Heiden sein sollte, als auch die Herrlichkeit seines Volkes Israel. Mit Herrlichkeit, die Herrlichkeit dieses ersten Tempels beruhte auf seiner prunkvollen Bauweise, seinen reichhaltigen Verzierungen und kostspieligen Opfern. Aber dies war eine irdische Herrlichkeit. Was hier verheißen wird, ist eine himmlische Herrlichkeit durch die Gegenwart Christi im Tempel. Er, der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters war, der die Herrlichkeit der Gemeinde ist, erschien in diesem zweiten Tempel. Und diese Gemeinschaft in einer Gemeinschaft, dieser Überrest des Überrestes, wird diesen Tempel bauen. Und wenn wir diesen Tempel bauen, dann wird die Herrlichkeit Christi in diesem Tempel sein. Wir müssen uns nicht kümmern um alles, was ringsherum passiert. Wir können drum beten, wir können predigen, aber wir müssen bauen. Desire of Ages, das Leben Jesu. Wer seinen Durst an den Quellen dieser Welt stillen will, wird immer wieder durstig werden. Überall sind die Menschen unbefriedigt. Es verlangt sie nach etwas, das das Bedürfnis ihrer Seele stillt. Dieses Verlangen kann nur einer stillen. Was die Welt braucht, ist Christus, die Sehnsucht aller Völker. Was die Reformation lehrte, was der Geist der Weissagung lehrte, Übereinstimmung. Die göttliche Gnade, die er allein mitteilen kann, ist wie lebendiges Wasser, das die Seele belebt, reinigt und erfrischt. Der erste Tempel war in der Glanzzeit der Geschichte Israels errichtet worden. Große Vorräte an Schätzen hatte einst König David zu dem Zweck angesammelt. Die Baupläne waren durch göttliche Eingebung entworfen worden. Salomo, der weiseste der Herrscher Israel, hatte das Werk vollendet. Dieser Tempel war das herrlichste Gebäude, das die Welt je gesehen hatte. Doch der Herr erklärte durch den Propheten Haggai betreffs des zweiten Tempels, es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, denn des ersten gewesen ist. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da soll dann kommen aller Heiden Bestes. und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Sebaoth. Fantastische Verheißung. Nach der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar wurde ungefähr 500 Jahre vor der Geburt Christi wieder erbaut von einem Volk, das aus einer ein Menschenleben währenden Gefangenschaft in ein verwüstetes und nahezu verlassenes Land zurückgekehrt war. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun an? Ist nichts, als es dünkt euch nichts zu sein. Es sieht aus wie nichts. Dann wurde die Verheißung gegeben, dass die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer sein sollte, denn die des Voriges. Keine übernatürliche Macht offenbarte sich bei seiner Einweihung. Die Wolke der Herrlichkeit erfüllte nicht das neu errichtete Heiligtum. Kein Feuer fiel vom Himmel hernieder, um das Opfer auf dem Altar zu verzehren. Die Herrlichkeit Gottes thronte nicht mehr zwischen dem Cherubim im Allerheiligsten. Die Bundeslade, der Gnadenstuhl, die Gesetztafeln wurden nicht darin gefunden. Keine Stimme erscholl vom Himmel, um den fragenden Priester den Willen des Höchsten kundzutun. Aber Haggai sagt, es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, denn des ersten gewesen ist. Und wie sieht es dann aus? Mit dem antitypischen Tempel, der hier in unserer Mitte gebaut werden soll? Wie sieht es denn mit dem aus? Wenn die Herrlichkeit da schon größer war, wie viel größer wird es sein, wenn der Herr kommt und dieses Haus mit sich nimmt? Alle Heiden will ich bewegen. Da soll dann kommen aller Heiden Besten und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Sebaoth. Der zweite Tempel wurde nicht durch die Wolke der Herrlichkeit des Herrn geehrt, sondern durch die lebendige Gegenwart des einen, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Der selbst Gott war, offenbart im Fleisch. Steht auch nicht in modernen Übersetzungen. Als der Mann von Nazareth in den heiligen Vorhöfen lehrte und heilte, war er tatsächlich als aller Heiden Bestes zu dem Tempel gekommen. Durch die Gegenwart Christi und nur dadurch übertraf der zweite Tempel die Herrlichkeit des ersten. Aber Israel stieß die angebotene Gabe des Himmels von sich. Wollen wir das Gleiche tun? Wir lesen, dass mehr als wir uns jetzt vorstellen können, unter uns das Gleiche tun werden. Aber da bleibt ein Überrest. Und der soll sich nicht missmutig machen lassen. Wer seinen Durst an den Quellen dieser Welt stillen will, wird immer wieder durstig werden. Überall sind die Menschen unbefriedigt. Es verlangt sie nach etwas, das das Bedürfnis ihrer Seele stillt. Dieses Verlangen kann nur einer stillen. Was die Welt braucht, ist Christus, die Sehnsucht aller Völker. Wenn wir den nicht in unserer Mitte haben, wenn wir diese göttliche Gnade nicht in Anspruch nehmen, dann sind wir verstummelt. Die er allein mitteilen kann, ist wie lebendiges Wasser, das die Seele belebt, reinigt und erfrischt. Das Leben Jesu. Wir brauchen eine totale Umwandlung des Geistes. Die ernsten Bitten und Ermutigungen, die Haggai vermittelte, wurden durch Zacharia noch unterstrichen und ergänzt. Ihn hatte Gott berufen, Haggai beizustehen bei der Aufforderung an Israel, den Befehl, sich aufzumachen und zu bauen, Folge zu leisten. Zacharias erste Botschaft war eine Zusicherung, dass Gottes Wort niemals trügt und eine Segensverheißung für alle, die in dem sicheren prophetischen Wort Gott Gehör schenken. Oder wenn wir glauben, was die Propheten sagen, wir werden eine Kraft. Zacharia schrieb am 8. Monat des 2. Jahres des Darius, erging das Wort des Herrn an Zacharia, den Sohn Berechjas des Sohnes so und so folgendermaßen: Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du ihnen sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, und kehrt um zu mir, spricht der Herr, der Herrscher, und so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr, der Herrscher, und kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und eure Propheten? Leben sie ewig? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten, zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, sodass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr, der Herrscher, sie vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er es auch an uns vergolten. Wenn wir Zweifel haben am Geist der Weissagung, dann liest mal, was sie schreibt über unsere Zeit, dann werden wir sehen, es ist doch so, ist doch so. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr, soll darin gebaut werden. Und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr, der Herrscher, und meine Städte sollen wiederum von Guten überfließen und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Es kommt. Und sie waren von unfreundlichen Völkern umgeben, dennoch gingen die Israeliten dem Ruf des Gottesboten folgend im Glauben voran und arbeiteten fleißig am Wiederaufbau des zerstörten Tempels. Und somit habe ich Hoffnung, dass trotz dem Zustand der Gemeinde und trotz dem Überrest des Überresten Antitypus diese Verheißung auch in Erfüllung gehen wird. Aber der Herr sucht uns alle, alle, nicht Einzelne. Er sucht die Prediger, er sucht die Leitung und er sucht das Volk. Und sie waren von unfreundlichen Völkern umgeben, dennoch gingen sie dem nach. Unser Erlöser sollte deutlich wahrgenommen und dargestellt werden als die Allumfassende, der für die Gemeinde alles und jedes ist. Er allein kann den Glauben seiner Nachfolger vollkommen machen. Es geht also um Heiligung. Der Herr möchte ein geheiligtes Volk haben. Und dazu brauchen wir die richtige Beziehung. Jetzt, was meint ihr? Denkt ihr nicht, wenn das so wichtig ist, wird Satan nicht versuchen, um ein Gegenspiel zu erfinden, ja oder nein? Und wir müssen so vorsichtig sein in dieser Gemeinde. Es darf unter uns kein Ringen um Überlegenheit geben, keine Erhöhung des eigenen Ichs. Nein, Brüder, lasst uns Jesus emporheben und wir werden eine reiche Ernte einbringen. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Erhöht ihn also, hebt den Heiligen empor, verkündigt ihn als den Ersehnten aller Nationen. Eine christozentrische Lehre. Den Hervorragenden unter Zehntausenden, den, an dem alles lieblich ist, lasst jede Gemeinde weltweit sich mit intensivem Interesse beteiligen und Gottes Sache vorantreiben. Und während ihr für Heimatgemeinde arbeitet, betet für das allgemeine Gedeihen und den Aufbau der Gemeinde im gesamten weiten Erntenfeld. Eine weltweite Aufgabe. Sie ist nicht begrenzt auf ein Stückchen hier und ein Stückchen da. Haggai schreibt am 24. Tag des 9. Monats im Kapitel 2, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Haggai. So spricht der Herr: Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, Wenn jemand heiliges Fleisch am Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dies dadurch heilig? Also hier ist geweihtes Fleisch. Wenn ich etwas damit berühre, wird das andere heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Sie haben recht. Da sprach Hagia, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird er dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, ja, es wird unrein. Okay. Da antwortete Hagi und sprach, ebenso ist es auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Also was ist einfacher, um Heiligung in Anspruch zu nehmen oder um unrein zu werden? Was ist einfacher? Es ist viel einfacher, um unrein zu werden. Und wenn ich mit dem Unreinen mich befasse und ich bringe das Unreine in meine Gemeinde hinein, dann ist es ruckzuck, dann ist alles unrein. Ich muss mich also mit dem Heiligen befassen. Und wenn ich mich mit dem Heiligen befasse und ich komme in die Gemeinde hinein, ist es ruckzuck und alle sind heilig, ja oder nein? Nein. Das Umgekehrte aber ja. Wenn ich mit Rockmusik und dies und jenes in die Gemeinde komme, ruckzuck, alles weg. Aber wenn ich Heiligung predige, das ist viel mehr Arbeit. Das ist viel mehr Arbeit. Und da kann einer nichts schaffen alleine. Das müssen alle tun. Und das kann jeder nur für sich selbst beanspruchen. Und dann kann er sich nicht groß tun und sagen, schau mal, ich bin jetzt heilig. Denn je näher wir an Christus kommen, je mehr werden wir erkennen, wie unrein wir eigentlich sind. Ist es nicht so? Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesen Tagen und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Also als wir all diesen Quatsch machten, da war nie genug. Brauch immer mehr. Aber wenn man das Richtige tut, Gott gibt immer. Ich kann in meinem eigenen Leben zeugen, wie Gott hilft, wenn es zu Gottes Sache kommt. Unglaublich, unglaublich. Wir waren so arm. Wir hatten so viel Schuld. Die Schuld hing uns über dem Kopf. Ich will gar nicht erzählen, wie das alles kam. Es war schrecklich. Wir hatten nicht genug, um auf den Tisch zu stellen. In meiner Geschichte erzähle ich ja, wir haben einmal gesessen um diesen Tisch und da war nichts zu essen. Und wir haben gebetet und er hat gesagt, Herr, segne das Essen, welches du uns jetzt geben wirst. Und dann klingelte es und dann war das Essen in einem Korb vor der Tür. Solche Erlebnisse mit Gott zeigen uns, worum es geht. Und als ich anfing mit Evangelisation, da gab es keinen Computer, das gab es nicht. Das ist nicht so lange her. Und da gab es nicht alle die Möglichkeiten, die wir heute haben. Da musste man Dias machen und mit einem Fotoapparat arbeiten und einem Dia-Projektor. Das war doch nicht lange her, oder? Das war nicht lange her. Aber um dann Filme zu machen, da muss man die Kamera haben und man muss Fotos machen und man muss sie entwickeln lassen und so weiter. Und das kostet alles Geld. Und ich hatte kein Geld. Und dann bin ich zu Apotheken und zu Kameraläden gegangen und habe gefragt, ob sie große Rollenfilm haben, wo das Datum schon vorbei ist, damit der Preis weniger ist. Und so habe ich dann Rollen gekauft, mit Geld, das wir eigentlich für Essen nötig hatten. Und ich konnte es nicht entwickeln lassen, da bin ich zu meiner Universität in die Dunkelkammer und habe das Zeug selber entwickelt. Und die sahen schrecklich aus, die Bilder. Schrecklich. Und dann am gleichen Tag habe ich am Abend Vorträge gehalten. Und dann hatte ich Geld ausgegeben und ich hatte nichts zu essen zu Hause. Und jedes Mal kam einer und sagt, hier ist was zur Hilfe. Immer genau der Betrag, den ich ausgegeben hatte, ein ganzes Jahr lang. Und so habe ich immer gekauft und gekauft und gekauft. Und nachher hatte ich so viele Dias in einem Koffer, dass die Lufthansa 2000 D-Mark Strafe von mir verlangte, weil der Koffer so schwer war. Oder sie nehmen ihn mir weg. Und ich habe den festgehalten, denn mein ganzes Leben hängt daran und musste 2000 D-Mark zahlen für diesen Koffer. Ja, die waren stur und bockig und knallhart. Sind immer noch. Und dann denkt man, wo soll ich das herholen? Und der Herr hat es immer wieder zurückgegeben, zurückgegeben. Da war vielleicht nicht Essen auf dem Tisch genug, aber wenn ich dann einen Projektor nötig hatte, der damals unheimlich teuer war, die ersten Projektors mit Computer und Beamer, das Geld kam. Ob der 40.000 kostete in unserem Geldrand oder ob der was auch immer kostete, das Geld war da. Wie funktioniert das? Wenn man das nicht erlebt, dann kann man es nie verstehen. Wenn es um Gottes Sache geht, nie zu wenig Geld. Nie. Wenn da eine Halle gemietet werden muss, die ist da. Wenn da eine Leinwand sein muss, die ist da. Wenn etwas passiert, jemand klaut dir alles im Haus oder du verlierst 20.000 Euro in einer Nacht, so wie mit uns hier passiert ist, meinem Freund, gerade diese Woche. Gott wird es wiedergeben, wenn es nötig ist. Das sind Prüfungen. Er hat ja alles. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbung und Hagel, alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. Wenn wir es richtig tun, der Herr gibt das Geld. Liegt die Saatgut immer noch im Speicher? Hat euch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Wenn wir es richtig tun, der Herr wird segnen, das Geld wird da sein. Erschütterung der Nationen, Gottes Volk wird frei. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Hagia. Und dann die Zeit, genau der Monat. Rede zu Zerubbabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Wir sind da. Wir sind an diesem Zeitpunkt gelangt. Und ich werde Königsthrone umstoßen. Mubarak, weg. Und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihrer Besatzungen, das Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder durch das Schwert des anderen umkommt. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Zerubbabel, du Sohn Shealtiels, mein Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Hier kommt etwas. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, sagt Paulus. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da können wir nicht mit Zeug bauen, was kein Kaliber hat. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Wir können nicht gemeinsame Dinge machen mit denjenigen, die nicht für Gottes Sache stehen oder die seine Gebote nicht halten. Das heißt nicht, wir müssen nicht predigen und wir müssen uns nicht um sie bemühen, aber wir machen nicht gemeinsame Sache. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Tochter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Es war schon immer die Voraussetzung. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst in einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Was sollen wir denn da sein? Wir können doch nicht weitermachen, wie wir machen. Lehren aus dem Leben Daniels, als der Zeitpunkt näher rückte, dass die 70-jährige Gefangenschaft zu Ende gehen sollte, bewirkten die Prophezeiungen Jeremias erregtes Interesse bei Daniel. Er erkannte, dass die Zeit kurz bevorstand, wo Gott seinen auserwählten Volk eine weitere Prüfung vorlegen würde. Und genau so müssen wir studieren. Was haben die Propheten uns gesagt? Was steht im Geist der Weissagung? Was sagt die Bibel? Wo sind wir? Und unter Fasten, Demütigung und Gebet flehte er den Gott des Himmels im Namen Israels mit folgenden Worten: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan. Das muss unser Geist sein. Welch tiefer Ernst und welche Inbrust zeichnete sein flehentliches Bitten aus. Wenn wir als Gemeinde so beten würden, wie Daniel es tat, ringen würden, wie er gerungen hat, und unsere Seelen vor Gott demütigen würden, würden wir genauso deutliche Antworten auf unsere Bitten erhalten, wie sie Daniel gegeben wurden. Ist das nicht eine tolle Verheißung? Das ist aber die Voraussetzung. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Es geht um Heiligung. Nicht ich bin großartig, Gott ist großartig. Und das müssen wir neu lernen. Während Daniel noch im Gebet ist, kommt der Engel Gabriel aus dem Himmelhöfen herangerauscht, um ihm mitzuteilen, dass seine Bitten gehört und beantwortet wurden. So blitzschnell. Diejenigen, die behaupten, geheiligt zu sein, obwohl sie kein Verlangen haben, die Heilige Schrift zu durchforschen oder mit Gott im Gebet um ein klares Verständnis der biblischen Wahrheiten zu ringen, wissen nicht, was wahre Heiligung ist. Haggai, ein Aufruf zur Heiligung. Und Satan hat immer ein Gegenargument. Er will nicht, dass wir geheiligt werden. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Uphas umgürtet und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Daniel 10. Wir lesen im Geist der Weisung, diese Beschreibung ist ganz ähnlich der, die Johannes erhielt, als ihm auf der Insel Patmos Christus offenbart wurde. Kein Geringerer als der Sohn Gottes erschien Daniel. Unser Herr kommt mit einem weiteren himmlischen Boten herab, um Daniel darüber zu unterrichten, was in den letzten Tagen passieren würde. Die großen Wahrheiten, die der Erlöser der Welt offenbarte, sind für die gedacht, die nach der Wahrheit wie nach verborgenen Schätzen suchen. Ja, wenn wir nicht suchen nach der Wahrheit wie nach verborgenen Schätzen, dann werden wir sie auch nicht bekommen. Daniel war ein hingebungsvoller Diener des Allerhöchsten. Sein langes Leben war angefüllt mit edlen Taten des Dienstes für seinen Meister, genauso ausgeprägt wie die Reinheit seines Charakters und seine unerschütterliche Redlichkeit waren die Demut seines Herzens und seine Bußfertigkeit vor Gott. Um es noch einmal zu wiederholen, das Leben Daniels ist eine inspirierte Illustration wahrer Heiligung. Also es gibt auch eine falsche Heiligung. Immer wieder das Problem. Also Daniel ist unser gutes Beispiel. Und dann gibt es noch ein Beispiel, und das ist Johannes. Der Apostel Johannes. Und da gibt es bestimmte Lehren aus dem Leben des Apostel Johannes. Und im Geist der Weissagung wird dieses ganze Kapitel geschrieben über dieses Leben. Wir wollen nur ein paar Dinge herausholen. Der Apostel Johannes wird herausgehoben aus der Beschreibung seiner Brüder als der Jünger, den Jesus liebte. Einerseits war sein Charakter nicht im geringsten Maße feige, schwach oder schwanken. Andererseits besaß er eine sehr liebenswerte Art und ein warmes, liebevolles Herz. Die Zuneigung des Erlösers für den geliebten Jünger wurde mit der ganzen Kraft inbrünstiger Hingabe erwidert. Johannes klammerte sich an Christus, wie die Weinrebe sich eine stattliche Säule rang. Um seines Meisters willen trotzte er mutig den Gefahren des Gerichtssaals und hielt sich ganz in der Nähe des Kreuzes auf. Und bei der Nachricht, dass Christus auferstanden sei, rannte er zum Grab, in seiner Begeisterung sogar den ungestümen Petrus überflügelnd. Johannes' Liebe zu seinem Meister war nicht nur rein menschliche Freundschaft, sondern es war die Liebe eines reuigen Sünders. Punkt Nummer eins. Wir sind Sünder. Der spürte, dass er durch das kostbare Blut Christi freigekauft worden war. Er empfand es als höchste Ehre, im Dienst für seinen Herrn zu arbeiten und zu leiden. Sein Glaubensverständnis war wirklich praktisch. Er argumentierte, dass Liebe zu Gott sich in der Liebe zu seinen Kindern zeigen würde. Immer wieder konnte man aus seinem Mund vernehmen, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die vertrauensvolle Liebe und selbstlose Hingabe, wie sie sich in dem Leben und Charakter von Johannes zeigt, bietet Lehren von ungeahntem Wert für die christliche Gemeinde. Wir müssen es also studieren. Worum geht es denn eigentlich? Einige mögen es so darstellen, als hätte Johannes diese Liebe natürlicherweise unabhängig von der göttlichen Gnade besessen. Er war eben ein liebevoller Kerl. Es gibt ja solche. Aber Johannes hatte von Natur aus ernsthafte Charaktermängel. Wenn er es hatte, habe ich es, ganz bestimmt. Wir alle haben. Er war stolz, ehrgeizig, sehr schnell dabei, wegen einer Kränkung beleidigt zu grollen. Sind wir nicht auch so? Die Tiefe und Inbrust der Zuneigung von Johannes für seinen Meister war nicht der Grund, warum Christus ihn so liebte, sondern die Folge der Liebe Christi. Johannes sehnte sich danach, wie Jesus zu werden und unter den umwandelnden Einfluss der Liebe Christi entwickelte er diese Sanftmut und Herzensdemut. Das Ich wurde verborgen in Jesus. Und das ist, was diese Gemeinde lehren müsste. Die Liebe Christi verwandelt und heiligt ihn. Aber wir haben nicht diese Charaktereigenschaft, die Christus hat. Das kann nur er uns geben. Und trotzdem gibt es so viele von uns, die uns immer belehren wollen, dass wir nicht heilig genug sind. Wir müssen mehr wie sie sein. Schau mal, wie heilig die sind. Ja. Einmal war Johannes an einer Auseinandersetzung mit mehreren seinen Brüdern beteiligt, wo es darum ging, wer von ihnen der Größte angesehen werden sollte. Es war ihnen daran gelegen, dass ihr Wortwechsel für den Meister nicht hörbar war, aber Jesus las ihre Herzen und ergriff die Gelegenheit, seinen Jüngern eine Lektion in Bescheidenheit und Demut zu erteilen. Und die war nicht nur für die kleine Gruppe, die ist für uns. Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ist nicht leicht. Diejenigen, die die Geisteshaltung Christi besitzen, werden keine Ambitionen haben, eine Position einzunehmen, bei der sie über ihren Brüdern stehen. Da möchte ich die Leitung in unserer Gemeinde auch ansprechen. Lies mal. Die in ihren eigenen Augen gering sind, werden in den Augen Gottes als groß angesehen. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wir müssen also nicht denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir müssen die anderen genauso hoch achten, wenn er auch noch so gering oder sie noch so gering sind, wie alle anderen. Bei einer anderen Gelegenheit hatten seine Brüder Jakobus und er einen Mann gesehen, der im Namen Jesu Dämonen austrieb. Und weil dieser nicht augenblicklich ihrer Gruppe anschloss, kamen sie zu dem Schluss, dass er kein Recht hatte, dieses Werk zu tun, und konsequenterweise verboten sie es ihm. Das sind so schöne Beispiele in der Bibel. Vom Herzen überzeugt von seiner Sache berichtete Johannes seinem Meister diese Angelegenheit. Schau mal, was ich gemacht habe. War das nicht toll? Wir denken, dass wir tun dem Herrn einen Dienst. Jesus sagte: Wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Bei einer anderen Gelegenheit machten Jakobus und Johannes, vertreten durch ihre Mutter, eine Eingabe, bei der sie um die Zugeständnis baten, die höchsten Ehrenpositionen in Christus Königreich einzunehmen. Also war Johannes so toll, ja oder nein? Er hatte Probleme. Der Erlöser antwortete: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Um der von ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Er fragte sie: Seid ihr bereit, diesen Kelch zu trinken? Das war die Herrlichkeit, die Christus empfangen sollte. Und um diese zwei Jünger gebeten hatten, dass sie sie mit ihm teilen dürften. Jesus fragte sie: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es, kein Problem. Okay. Wie wenig begriffen sie, was diese Taufe bedeutete, nicht wahr? Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten oder meiner Linken, das wird der Vater entscheiden. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Aber unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir können nicht wie die Welt herrschen. Was für ein Geist ist das? Bei einer Gelegenheit sandte Christus Boten vor sich her um ein Dorf der Samariter und bat die Einwohner, für ihn, seine Jünger, Erfrischungen vorzubereiten. Und die haben es abgelehnt. Und was sagte Johannes? Sollen wir Feuer runterkommen lassen und sie vertilgen? Jesus drängt seine Gegenwart niemals jemandem auf, und wir sollten es auch nicht tun. Wir können die Botschaft bringen, wir können das Essen hinstellen, wir können einladen, aber wir können nicht zwingen. Wie häufig machen wir, die wir bekennen, Nachfolger Christi zu sein, uns der gleichen Vernachlässigung schuldig. Drängen wir Jesus, seinen Wohnsitz in unseren Herzen und in unserem Heim einzunehmen? Er ist voller Liebe, Barmherzigkeit und Segen und steht bereit, diese Gaben auf uns auszugießen. Aber wie die Samariter geben wir uns häufig ohne sie zufrieden. Er zwingt uns nicht. Wir müssen da mitmachen. Also Jakobus und Johannes waren da besonders aufgebracht. Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia getan hat? Wisst ihr nicht, welchen Geisteskinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Johannes und seine Mitjünger befanden sich in einer Schule, in der Christus der Lehrer war. Johannes schätzte jede Lektion sehr hoch und bemühte sich unentwegt, sein Leben in Übereinstimmung mit der göttlichen Ideal zu bringen. Diese Lektionen sind für uns als Einzelne, uns als Geschwister in der Gemeinde genauso gedacht, wie sie für die ersten Jünger Christi anwendbar waren. Wir brauchen diese Veränderung. Johannes war eine lebendige Voranschaulichung der Heiligung. Judas einerseits besaß eine äußerliche Form der Frömmigkeit, so wie Kaiaphas, während sein Charakter eher teuflische als göttliche Züge trug. Er bekannte sich formal dazu, ein Jünger Christi zu sein, aber seine Worte und Taten verleugneten ihn. Judas hatte dieselben kostbaren Gelegenheiten wie Johannes. Er hätte sich ändern können. Der Charakter hätte umgewandelt werden können, aber während Johannes ernsthaft gegen seine eigenen Fehler ankämpfte und sich bemühte, Christus immer ähnlicher zu werden, tat Judas seinem Gewissen Gewalt an, gab bei Versuchungen nach und ließ Gewohnheiten wie Unehrlichkeit zu seinem eigenen Wesen werden, sodass er allmählich in das Bild Satans verwandelt wurde. Das ist Heiligung. Wir akzeptieren Christus in unser Herz oder wir akzeptieren Satan in unser Herz. Diese beiden Jünger stellen die christliche Welt dar. Alle bekennen äußerlich Christi Nachfolger zu sein, aber während die eine Klasse in Demut und Sanftmut wandelt und von Jesus lernt, zeigen die anderen, dass sie nicht Täter des Wortes, sondern nur Hörer sind. Eine Klasse wird durch die Wahrheit geheiligt, die andere weiß nichts von der verwandelten Kraft der göttlichen Gnade. Bei dem ersten stirbt täglich das eigene Ich und sie überwinden die Sünde. Also Heiligung ohne ein Streben wie Christus zu werden, gilt nichts. Der Dienst des Johannes. Durch die Gesellschaft mit Christus, dem großen Lehrer, empfing er die höchste Erziehung, die ein sterblicher Mensch erlangen kann. Die erhabene Kraft der Wahrheiten, die er äußerte, und das geistliche Inbrunst und Leidenschaft, die seine Lehren kennzeichneten, ermöglichten ihm den Zugang zu allen Gesellschaftsklassen. Und das ist der springende Punkt. Wenn wir eine christliche Art haben, dann können wir zu Professoren und zu Königen und zu militärischen Leitern. Wir können mit allen sprechen, aber wir können auch mit den armseligsten Geschöpfen dieser Erde umgehen. Und wir werden den einen nicht geringer schätzen als den anderen. Wir müssen nicht ein Bild heraustragen, dass wir nicht zugänglich sind. Nach der Himmelfahrt Christi erwies sich Johannes als ein treuer, brennender Arbeiter für seinen Meister. Man bedrohte ihn mit Einkerkerung und Tod, aber er ließ sich nicht einschüchtern. Er hatte Rückgrat entwickelt. Johannes Lieblingsthema war die nie endende Liebe Christi. Er glaubte an Gott, wie ein Kind an einen lieben und sehr zärtlichen Vater glaubt. Er verstand den Charakter und das Werk Jesu. Das müssen wir lernen. Und wenn er sah, wie seine jüdischen Brüder sich ihren Lebensweg ertasteten, ohne dass sie einen Strahl der Sonne der Gerechtigkeit ihrem Vater hälte, dann sehnte er sich danach, ihnen Christus, das Licht der Welt, vorzustellen. Johannes ließ nicht nach, ihnen Christus als den einzigen Weg zur Erlösung vor Augen zu stellen. Aber er redete immer von Gehorsam gleichzeitig. Mit Traurigkeit erfüllte ihn jedoch, als er wahrnahm, wie ver- vergiftende Irrtümer sich in die Gemeinde einschlichen. Einige, die Christus angenommen hatten, behaupten, dass seine Liebe sie von dem Gehorsam zum Gesetz Gottes gegenüber entband. Und so hatte er ganz starke Aussetzungen oder Sprüche oder Texte, wo er dies ansprach. Auf der einen Seite lehrten viele, dass der Buchstabe des Gesetzes gehalten werden müsste. Haben wir das in unserer Gemeinde? Einschließlich all der jüdischen Gebräuche und Zeremonialgesetze und dass dieses Halten für die Erlösung ausreicht ohne das Blut Christi. Sie standen auf dem Standpunkt, dass Christus, wie die Apostel auch, ein guter Mensch war, aber leugneten seine Göttlichkeit. Wir haben solche auch. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Und er warnt gegen diejenigen, die nicht die Gebote halten. Er sagt, sie sind Lügner. Durch Verdrehungen unweiten Wahrheiten hatten die Abgesandten Satans versucht, gegen Johannes und gegen die Lehre Christus Widerstand zu bieten. Er stellte sich den Irrtümern unerschrocken entgegen. Und in der heutigen Zeit gibt es Übel ähnlich denen, die das Gedeihen der Urgemeinde bedrohten. Und die Lehren des Apostels bezüglich dieser Punkte sollten sorgfältig beachtet werden. Du musst Liebe haben, ist der Ruf, der überall zu hören ist, besonders von denen, die vorgeben, geheiligt zu sein. Aber Liebe ist zu rein, um eine nicht bekannte Sünde einfach zuzudecken. Die Lehren, die Johannes, sind wichtig für diejenigen, die inmittels der Tücken der letzten Zeit leben. Also Johannes ist wieder ein Beispiel, so wie Daniel, von was wahre Heiligung eigentlich ist. Aber achte, der Apostel beanspruchte nicht, sündlos zu sein. Er strebte nach Vollkommenheit, indem er in dem Licht des Angesichts Gottes wandelt. Er sagte, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Also wer das sagt, ist ein Lügner. So fast die ganze christliche Welt gehört zu diesem Text. Wir sollen zwar die Seelen, für die Christus starb, lieben und für ihre Erlösung wirken, aber wir dürfen nie einen Kompromiss mit der Sünde eingehen. Das ist wichtig. Dass Stolz keinen Raum in seinem Herzen fand. Seine Bescheidenheit und Demut war nicht nur ein äußerliches Bekenntnis, sie war eine Huld, ein Leibreiz, der ihn ganz natürlich wie ein Gewand bekleidete. Er hatte ein ausgeprägtes Empfinden für die Liebe, die unter Geschwistern, leiblichen wie christlichen, herrschen sollte. Keine Heiligung ohne Gehorsam. Geht nicht. Mir sind viele Menschen begegnet, die behaupteten, sagt Ellen White, ohne Sünde zu leben. Und ich muss sagen, mir auch. Und ich muss leider sagen, dass diejenigen, die vor allem im Bereich Gesundheit sehr streng stehen, dass meist die es tun. Das ist traurig. Denn Gehorsam ist eine gute Sache. Aber immer wenn da eine gute Sache ist, dann kommt der Teufel und er arbeitet. Und dann bringt er die gute Sache in einen schlechten Ruf. Aber wenn sie am Worte Gottes geprüft wurden, erwiesen sie diese Personen als offene Übertreter seines heiligen Gesetzes. Die deutlichsten Beweise der unbegrenzten Gültigkeit und Verbindlichkeit des vierten Gebotes hatten keinerlei Wirkung auf ihr Gewissen. Also, wie sollen wir denn vollkommen sein? Wie geht das denn? Die Gegensätzlichkeit der Wahrheit. Ich brauche immer dieses Beispiel. Da sind Gegensätze in dem Wort, die alleine im Widerspruch stehen. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Lesen wir in Matthäus 5, Vers 48. Naja, wir müssen vollkommen sein. Und wir stehen eines Tages ohne Stellvertreter. Und da müssen wir in unserer Vollkommenheit dastehen. Kennt ihr diese Theologie? Okay? 1. Johannes. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist ein Widerspruch. Wir sind also willkommen, aber wir sind nicht vollkommen. Und wenn wir sagen, dass wir vollkommen sind, dann sind wir Lügner. Aber die Bibel sagt, wir müssen vollkommen sein. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also dieser Gegensatz. Sei heilig, wie dein Vater im Himmel heilig ist. Wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, sind wir Lügner. Widerspruch, aber nicht in Christus. In Christus ist es kein Widerspruch. Denn in Christus kann ich heilig sein, wie mein Vater im Himmel ist. Aber ich weiß, dass ich Sünder bin. Das heißt nicht, dass ich weiter sünden muss. Aber ich weiß, was meine Natur ist. Sei sorgfältig, äußerst sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst. Stelle ihn den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar, die Tendenz, die Neigung zur Sünde. Es gibt eine Theologie unter uns, die behauptet, weil Christus absolut Mensch wurde und so wie wir war, können wir ihm 100% gleich werden. Dann ist Christus nur Beispiel, aber er ist nicht Erlöser und Beispiel. Also sei vorsichtig, äußerst vorsichtig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst. Stelle ihn den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar. Er hatte keine Neigung zur Sünde. Er war der Gottmensch. Er konnte fallen, er hätte fallen können, aber er ist nicht gefallen. Er ist der zweite Adam. Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne auch nur einen Flecken der Sünde an sich zu haben. Er war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und so haben wir in unserer Gemeinschaft Leute, die diese Natur Christi so genau identifizieren wollen, dass es ihren Theorien entspricht. Aber wir können es gar nicht richtig absolut interpretieren. Und wir werden unterrichtet, dass wir diesen Punkt nicht zum Streitpunkt machen müssen. So, ich werde nicht Stellungnahme nehmen über meine Ansicht über die Natur Christi. Ich habe eine, aber ich werde nicht Stellung dazu beziehen. Meide jede Frage in Bezug auf die menschliche Natur Christi, die dazu angetan ist, missverstanden zu werden. Wahrheit liegt dicht am Wege der Mutmaßung. Das ist ein wichtiges Zitat. Wenn du von der Menschlichkeit Christi sprichst, musst du auf jede Äußerung streng Acht haben, denn man könnte deine Äußerung falsch auslegen und so den Begriff Christus, Gott, Mensch, falsch verstehen. Seine Geburt war ein Wunder Gottes. Denn so sagte der Engel, sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesu heißen. Jahweh, der Erlöser. So, ich werde nicht in diesem Bereich die Natur Christi besprechen. Es geht um, wie ich sie beanspruche, um Heiligung zu bekommen. Die Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Ganz eindeutig. Aber wir haben Menschen in unserer Gemeinschaft, die behaupten, die absolute Autorität zu sein über die genaue Zusammenstellung dieser Natur. Und ihre ganze Theologie hängt von dieser genauen Auseinandersetzung, ist davon abhängig. Aber das Fleischwerden Christi ist ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart worden ist, ist für uns und unsere Kinder. Doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar menschlich darzustellen, so wie wir selbst sind. Denn das kann nicht sein. Ist das deutlich genug? Das bin nicht ich, der redet. Ist der Geist der Weissagung, der das sagt. Und so gibt es Menschen, die sagen, ich kann absolute Heiligkeit hier, kann ich erreichen, denn ich habe genau definiert, was die Natur Christi ist und darum kann ich es tun. Das ist eine gefährliche Lehre. Und die sollten wir nicht in den Raum stellen. Denn dann werden wir unglückliche Menschen werden, denn dieses Ziel wird für uns so weit und so hoch hingestellt, dass wir verzagen und aufgeben. Und junge Leute rennen aus der Gemeinde raus und wollen nichts mehr damit zu tun haben. Es ist nicht notwendig, dass wir den genauen Zeitpunkt wissen, wann die menschliche Natur sich mit der göttlichen Natur vereinte. Wir sollen uns auf den Fels Christus stellen, welcher ist Gott, offenbart in menschlicher Natur. Ich sage immer, das Einfachste in diesem gewaltigen Streitpunkt ist, um zu sagen, er muss mehr werden, ich muss geringer werden. Dann bin ich auf sicherem Boden. Wenn ich aber eine Theologie habe, ich muss mehr werden, sodass ich ihm absolut gleich bin, dann haben wir ein Problem. Einigkeit ist die Stärke der Gemeinde. Und diese Theologien, die beruhen auf Dinge, die wir nicht absolut auseinanderzerren können, zerreißen die Einigkeit sogar zwischen denen, die konservativ sind. Satan weiß dies und bietet seine gesamte Streitmacht auf, um Meinungsverschiedenheiten hineinzubringen. Seine Begehren ist, einen Mangel an Harmonie unter den Gliedern der Gemeinde Gottes zu sehen. Dem Thema Einigkeit sollte größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Nicht Einigkeit in Unwahrheit, aber Einigkeit in Wahrheit. Und wie arbeitet Satan hier? Das ist schrecklich. Gott hat mich unterwiesen, dass wir uns nicht bei den Streitigkeiten aufhalten sollten, die die Gemeinde schwächen. Er bietet uns ein Heilmittel für den Unfrieden an. Indem wir den Sabbat heilig halten, sollten wir zeigen, dass wir sein Volk sind. Sein Wort erklärt, dass der Sabbat ein Zeichen ist. Kümmert euch um die großen Wahrheiten, nicht die Einzelheiten von wie und was genau diese Heiligung entspricht. Woher kommt es, dass so viele behaupten, heilig und sündlos zu sein? Ständig. Der Grund ist, dass sie so weit von Christus entfernt sind. Das ist eine Hammeraussage. Wenn einer also behauptet, dass er heilig ist, dann ist er weit weg von Christus. Ich habe nie gewagt, irgendetwas dergleichen zu behaupten. Von meinem 14. Lebensjahr an war ich immer bereit, Gottes Willen zu tun. Sobald ich erkannt hatte, du hast mich niemals sagen hören, dass ich sündlos bin. Diejenigen, deren Augen die Lieblichkeit und den erhabenen Charakter Jesu Christi, der heilig und erhöht war und dessen Saum den Tempel füllte, gesehen haben, werden so etwas nie sagen. Aber wir werden immer häufiger Personen begegnen, die so etwas behaupten. Und jetzt muss ich mal mit meinem deutschen Volk sprechen. Ich bin nämlich auch Deutscher. Und ein Deutscher will alles perfekt haben. Bitte genau. Pünktlich. So geht's nicht. Nur so. Kennt ihr das? Und das ist meine Natur auch. Aber der Herr hat mich in Afrika reingesteckt, wo, wenn ich so sein will, dann krepiere ich, weil es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wann fängt es an? Wie lang ist das? Wann hört der Vortrag auf? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer meine Antwort. Wie geht denn das? Das muss doch genau pünktlich gehen. Ich habe schon 100 Mal gesagt, in Afrika fängt es an, wenn alle da sind und hört auf, wenn keiner mehr zuhören will. So geht das. Aber nicht hier. Und das ist gut. Der liebe Gott gebraucht beides. Wir brauchen ja auch Gründlichkeit. Wir brauchen diese Neigungen. Aber wenn wir diese Neigung in unsere Theologie hineinbauen, kann es zur Katastrophe führen. Denn die menschliche Natur kann nicht immer mitmachen bei diesem Willen. Diejenigen, deren Augen die Lieblichkeiten erhabenen Charakter Jesu Christi, der heilig und erhöht war und dessen Saum des Tempels füllt, gesehen haben, werden so etwas nie sagen. Aber es muss doch möglich sein. Du wirst niemals das geringste Bedürfnis haben zu sagen, ich bin heilig, ich bin geheiligt. Lass es Gott in seinen Büchern schreiben, wenn er will. Aber du sollst es niemals aussprechen. Wow. Wow, was sagst du hier? Er besiegte Satan während der langen Fastenzeit in der Wüste, auch als er ihm als Engel des Lichts erschien und ihm die Herrschaft über die ganze Welt im Austausch für seine Anbetung anbot. Er brachte Opfer, die niemals von einem Menschen gefordert werden. Niemals. Denn der Mensch kann niemals seinen erhabenen Charakter erlangen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit Perfektionismus? Die ganze Lehre beruht doch darauf, dass wir diesen erhabenen Charakter erlangen können. Wir können ihn nicht erlangen. Aber er kann uns zugerechnet werden als Geschenk. Und dann bin es nicht ich, sondern er, der sagt, ein heiliges Volk. Ist es nicht so? Also ein Aufruf. Komm, wir lassen diese Dinge hinter uns und wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und wenn wir bestimmte Vorstellungen haben, von wie das genau vor sich gehen muss, dann halt sie für uns, halt sie für dich. Aber zwing sie nicht auf den Nächsten ab. Und sag, hör mal, ich sehe, dass du das und das und das nicht noch verkehrt machst. Weißt du nicht, dass du eines Tages ohne Stellvertreter hier stehen wirst? Das und das und das muss aufhören bei dir. Du musst das in Ordnung bringen. Wir können nicht sagen, ich bin sündlos, bevor dieser unser elende Körper verwandelt und dem Bilde seines verherrlichten Körpers gleichgestellt wurde. Also wann können wir sagen, ich bin sündlos? Erst bei der Verwandlung. Wow. Wow. Nicht nach Vollkommenheit streben, sage ich also ich kann nichts tun, ich brauche nicht streben, habe ich nie gesagt. Er gehorchte jedem Buchstaben und Strichlein des Gesetzes, um vor den ungefallenen Welten, vor heiligen Engeln und vor der gefallenen Welt zu bezeugen, dass die, die an ihn glauben, die ihn als Sündopfer annehmen, die auf ihn als ihren persönlichen Erlöser bauen, von seiner Gerechtigkeit profitieren und Teilhaber seiner göttlichen Natur werden. Er bezeugt, dass durch seine zugerechnete Gerechtigkeit die glaubende Seele den Geboten Gottes gehorchen wird. Und dann kommt der springende Punkt. Von wem kommt dieser Gehorsam, den wir zeigen? Von uns oder von ihm? Von ihm. Und wenn er von ihm kommt, dann brauchen wir nicht uns erheben und sagen, schau mal her, ich esse kein Käse mehr. Wir sollten allerdings nie vergessen, dass die Neigung, Aneignung der Gerechtigkeit Christi uns nicht auf die gleiche Stufe mit Christus hinaufbringt, noch Christus auf unsere Stufe herunterbringt. Das ist ja das Interessante, wie Satan wirkt. Die New Agers sagen, wir werden Christus. Und die anderen sagen, Christus ist herabgekommen zu meiner Ebene, sodass ich wie er sein kann. Die eine erhöht ihn, die andere bringt ihn runter. Es ist die Kehrseite der gleichen Münze. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele sagen, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Es gibt ein Ringen gegen die Sünde, aber wie soll ich dieses Ringen verstehen? Durch seinen Sohn hat Gott die Exzellenz offenbart, die der Mensch fähig ist zu erreichen. Ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Und Gott lässt uns vor der Welt ein Wachstum durchlaufen, das lebendige Zeugen dessen, was der Mensch durch die Gnade Christi werden kann. Was für eine Auszeichnung verleiht er uns, wenn er uns drängt, in unserem Wirkungsbereich heilig zu sein, wie der Vater heilig in seinem Bereich ist. Da steht was Wichtiges. Komm, wir lesen das wieder. Was für eine Auszeichnung verleiht er uns, wenn er uns drängt, in unserem Wirkungsbereich heilig zu sein, wie der Vater heilig in seinem Bereich ist. Seht ihr einen Unterschied da? Also ich kann in meiner Sphäre, in dem, was ich bin, das Allerbeste tun, was ich möglich kann. Dann bin ich in meiner Sphäre an dem Punkt gelangt, wo Gott seine Gerechtigkeit hinzugibt und sagt, der ist heilig. Aber nur durch seine Gerechtigkeit, nicht durch meine. Denn wenn ich versuche, werde ich immer erkennen, dass da noch vieles ist, was ich nicht erreiche. Und durch seine Kraft sind wir in der Lage, das auch zu sein. Denn er erklärt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist dein und mein Vorrecht, diese unbegrenzte Macht für uns in Anspruch zu nehmen. Aber wir müssen die beiden Sphären gut verstehen. Wir sollen danach ringen, in unserem Wirkungskreis so vollkommen zu werden, wie er in seinem vollkommen war. Wir können nicht Christi uns gleichstellen. Es geht nicht. So werden sie einen Charakter entwickeln, der ein Abbild des göttlichen Wesens ist. Also, ist es unsere Pflicht, jetzt frage ich mal was ganz Wichtiges, ist es unsere Pflicht, Gemeindeglieder so zu missionieren in Bezug auf die Vollkommenheit, die sie erreichen müssen, um den Maßstab zu genügen? Denn wir haben ja immer die Brüder und Schwestern in unserer Gemeinschaft, die alle anderen belehren wollen, wo es noch hapert an ihrer Heiligkeit. Und wir haben einige, die glauben, dass die Mitglieder der Gemeinde, die müssen bearbeitet werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, mit drei Engelbotschaft zu verkündigen. Heiligung ist zwischen Gott und der Person. Ist nicht meine Aufgabe. Komm, wir machen sicher. Jenes Öl ist die Gerechtigkeit Christi. Es stellt den Charakter dar. Und der Charakter ist nicht übertragbar. Niemand kann ihn für jemand anders erlangen. Es geht um das Öl in den Gefäßen der Jungfrauen. Jeder muss einen Charakter erlangen, der von jeder Befleckung der Sünde gereinigt ist. Zeugnisse für Prediger. Für dich ist es nicht wichtig, jedes Warum und Weshalb zu begreifen und zu verkündigen, wenn es um die Erneuerung des Herzens geht. Genauso ist es mit dem Stand, der erreicht werden kann und muss, damit wir nicht mehr sündigen. Das ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe, um zu sagen, genau was Sünde ist in einer anderen Person. Nicht deine Aufgabe, das ist zwischen ihm und Gott. Zwischen ihm und Gott. Die Aufgabe des Christen in der Welt ist, den Charakter Christi zu offenbaren, den gefallenen Menschenkindern den Herrn darzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Arbeit soll unseren Mitmenschen Nutzen bringen. Wir sollen nicht den Kielwasser der Gegner der Wahrheit folgen, sondern die Botschaft des dritten Engels verkündigen, der mitten durch den Himmel fliegt und den Warnungen gibt. Die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesus Christi. Das ist unsere Aufgabe. Also wenn wir evangelisieren, wenn wir diese Aufgabe tun und Menschen zu Christus bringen, dann bringen wir sie in seine Schule. Und dann fängt ein Werk an, das nur Christus in uns vollbringen kann. Also wir müssen nie unsere Werte auf andere zwingen. In einem ganz bestimmten Sinn sind die Siebentags-Adventisten der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt verantraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen worden, die erste, zweite und dritte Engelbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem ihre Aufmerksamkeit rauben lassen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht die Heiligung der Mitglieder. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Ich ermahne euch, Brüder. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, sagt es im Korinther, dass ihr alle einmütig seid und in euer Reden und keine Spaltungen unter euch zulässt, sondern vollkommen zusammengefügt sein in derselben Gesinnung, in derselben Überzeugung. Also genauso, wie es ein Problem ist, wenn man ultra-babylonische, liberale Dinge in die Gemeinde reinbringen will, genauso kann der Perfektionismus eine Gemeinde zerreißen. Das ist so wie ein Schiff, wo sie alle aus dem Schiff heraussteigen mit ihren Ideen und das Schiff nachher nur noch auf dem Wasser bleibt, weil sie alle außerhalb dem Schiff sitzen. Die weit linksen und die weit rechtsen. Kommt doch rein ins Schiff. Komm, lass dieses außerhalb des Schiffes sich bewegen. Hagia ruft zur Heiligung. Und Heiligung heißt ein Gehen mit Christus und wie Johannes eine Sehnsucht, um so zu sein, wie er ist. Wenn ich meinem Jähzorn entgegne, dann muss ich sagen, Herr, nimm ihn weg, ich will ihn nicht mehr haben. Wenn ich irgendein anderes Problem habe, Herr, nimm es weg, ich will nicht mehr so sein. Wenn ich Groll in meinem Herz habe, Herr, nimm es weg. Wenn ich zu schnell rede, Herr, nimm es weg. Ich will es nicht mehr sein. Ich möchte sein wie du. Ich möchte immer ein sanftes Wort haben für den Erschlagenen. Ich möchte gerade stehen für die Wahrheit. Und ich möchte Seelen zu Christus bringen. Wenn wir das als Gemeinde tun, wow, der Tempel wird gebaut werden. Und der Spätregen wird kommen und Tausende werden zu uns kommen. Ellen White schreibt, ein kleines Kind muss gerne mit dir im Himmel sein. Ein kleines Kind muss gerne mit dir im Himmel sein. Wenn wir so sein können, dass die kleinen Kinder gerne mit uns im Himmel sein werden, dann haben wir ein Stückchen gelernt, von was Heiligung ist. Kommen wir beten. Lieber Heiland, deine Gemeinde ist so zerrissen mit Ideologien. Und wir haben alle unsere, unsere Lieblingstheologien. Und manche von diesen Lieblingstheologien zerreißen uns. Hilf uns, um auf das, was wichtig ist, Acht zu legen. Die Drei-Engel-Botschaft zu verkündigen, Menschen zu Christus zu bringen, ein Leben zu leben, das dein Leben widerspiegelt. Gib uns diese Kraft und gib uns diese Herrlichkeit, die in dem ersten Tempel war. Gib uns diese Herrlichkeit im zweiten Tempel. In Jesu Namen. Amen.